Guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich grüße euch hier in der Kirche und zu Hause am Bildschirm in Jesu Namen. Ich möchte uns heute zuerst den Predigttext vorlesen. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 21. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, an der Stelle muss ich eine kleine Einfügung machen, in dem Text ist einmal von Simon und einmal von Petrus die Rede, das ist dieselbe Person. Simon ist sein griechischer Name, also der Name, mit dem er immer gerufen wurde und aufgewachsen ist. Und Petrus, was übersetzt Fels, bedeutet, ist eigentlich der Name, den Jesus ihm verliehen hat, der Name seiner Berufung, der dann nach der Auferstehung immer wichtiger wurde. Deshalb kennen wir ihn heute eher unter Petrus, aber das könnte verwirrend sein, wenn ihr jetzt den Text hört. Also es ist dieselbe Person. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal dieselbe Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Petrus und Jesus haben eine lange Geschichte. Wenn das ein Kinofilm wäre, die Beziehung zwischen den beiden, dann würden wir hier die Schlussszene sehen. Also eigentlich ist diese intime Szene zwischen diesen beiden Männern ja eine Szene, wo es ans Eingemachte geht, wo es in die Tiefe geht. Hier sprechen zwei Männer miteinander, die eine besondere Beziehung zueinander haben. Aber wir spüren eben auch, hier gibt es eine Vorgeschichte. Warum würde Jesus sonst dreimal die Vertrauensfrage stellen? Denn im Grunde genommen macht er das ja. Er stellt die Vertrauensfrage. Liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Hast du mich lieb? Und da kann man sich fragen, was ist denn da vorgefallen? Diese Szene ist, wenn wir den Verlauf einer geistlichen Krise anschauen, eigentlich schon die Lösung der Krise. In diesem Liebesbekenntnis steckt viel mehr drin, als nur die Tatsache, dass da einer den anderen lieb hat. Und um das zu verstehen, möchte ich mit euch nochmal zurückschauen, sozusagen an den Anfang des Filmes. Und mein erster Punkt lautet, Petrus und Jesus haben eine Vorgeschichte, die schon die Anzeichen enthält, dass es irgendwann mal sich zu einer Krise zuspitzen würde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder gehört habt. Wenn ein Ehepaar sich hat scheiden lassen, dann gibt es manchmal Stimmen, die sagen, das habe ich schon vom ersten Tag gewusst, dass das nicht für immer hält. Die haben einfach nicht zueinander gepasst. Oder man spürt es selber in einer Freundschaft, dass es immer wieder so Augenblicke gibt, wo es kriselt, wo es knirscht. Aber irgendwie geht man dann auch immer wieder drüber hinweg, bis es vielleicht dann eskaliert und man sich fragt, Mensch, warum habe ich das nicht früher kommen sehen? Warum musste es so kommen? Und wenn wir auf die Geschichte der Freundschaft von Jesus und Petrus schauen, dann könnten wir fast zu demselben Schluss kommen wie bei der Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, die wir vor 3 Wochen gehört haben. Es war von Anfang an klar, dass es einmal so kommen musste. Warum? Da möchte ich 3 Szenen aus Petrus' Leben hervorholen, die ihr sicherlich auch kennt und ihr könnt die auch nachlesen. Ich habe die Bibelstellen sozusagen beim Predigt-Download oder auch unter dem Livestream könnt ihr die nachschlagen. Petrus wird von Jesus berufen beim Fischfang. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Jesus hat gepredigt, dann hat er Petrus und die anderen Fischer gebeten, ihn in einem Boot auf den See zu fahren, damit er von dort predigen kann. Petrus und seine Freunde hatten nichts gefangen in der Nacht, also sie waren ziemlich deprimiert und enttäuscht. Wahrscheinlich war die Predigt von Jesus dann auch sehr vollmächtig, sie sind jedenfalls sehr ergriffen. Und dann sagt Jesus, fahr nochmal raus und fischt nochmal. Und Petrus denkt, eigentlich ist es nicht die Zeit, wo man rausfährt, um zu fischen. Aber er tut es und dann machen die den Riesenfang. Und dieses Wunder bringt Petrus dazu, sehr beschämt zu sein und gleichzeitig eben auch ergriffen. Boah, was für ein vollmächtiger Mensch ist hier unterwegs. Und ich darf teilhaben an dieser Vollmacht durch das Wunder, das er eben in meinem Leben getan hat. Und er sagt, ich gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also er schämt sich seiner selbst, weil er merkt, diese Anerkennung, diese Bedeutung, die dieser Mann hat und an der ich jetzt teilhaben darf, die habe ich eigentlich nicht verdient. Und gleichzeitig sehnt er sich danach, denn als Jesus ihm dann sagt, folge mir nach, ich berufe dich, Menschen zu fischen anstatt Fische, da ist er auch direkt bereit und will mitgehen. Dann wird Petrus in den Evangelien immer wieder auch als der Sprecher und Anführer der Jünger dargestellt. Petrus ist mutig, ich möchte schon fast sagen, oft übermütig. Er ist nicht zimperlich, er traut sich was und das, was er tut, das tut er ganz. Auch in der Nachfolge, er will alles geben, er will ja alles für Jesus tun. Und ich denke, dass da auch so eine gewisse Sehnsucht nach Anerkennung und Bedeutung drin steckt. Ihr kennt sicherlich die Geschichte vom wo Jesus übers Wasser läuft, die Jünger waren mit dem Boot vorgefahren, es war schon Abend geworden, Nacht, Jesus war noch an Land geblieben, hatte gebetet und dann kam er in der Nacht oder früh am Morgen über das Wasser gelaufen. Die Jünger erschrecken, sie denken, es ist ein Geist, sie haben sowas noch nie gesehen. Und wer ist der Erste, der sagt, das könnte Jesus sein und vielleicht kann ich sogar auch wie er über dem Wasser laufen, ist es Petrus. Er sagt, wenn du Jesus bist, denn Jesus gibt sich zu erkennen, dann kannst du es machen, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Er traut sich was und er steigt aus dem Boot, weil Jesus sagt, ja komm. Und er kommt und wir wissen, wie es ausgeht. Er schaut dann auf den Sturm, die Wellen, er bekommt Angst und er sinkt. Und am Ende sind alle, nachdem Jesus und Petrus in das Boot wieder steigen, sehr ergriffen und erkennen, das muss Gottes Sohn sein. Und Petrus überschätzt sich. Er hat im Grunde genommen auch eigene Vorstellungen von der Nachfolge, von dem, was Jesus vorhat, was der Plan mit Jesu Leben sein könnte. Vielleicht ganz ähnlich eigentlich wie bei Judas. Ich denke, da gab es vielleicht ein paar Jünger, die im Grunde gehofft haben, dass Jesus eine Revolution startet und das Reich Gottes hier auf Erden sichtbar anbrechen lässt. Und leiden und sterben oder gar, ja, unterlegen sein, eine Niederlage, das gehört überhaupt nicht in die Vorstellung von Petrus oder auch den anderen Jüngern hinein. Und das möchte ich euch jetzt mal, oder ich lese nicht alles vor. Petrus, also ich lese es doch vor, besser ist es. Es sind nur 3 Verse. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und dass er getötet werden müsse und am 3. Tage auferstehen. Jesus hat das immer wieder angekündigt, den Jüngern. Und Petrus nahm ihn beiseite, also ne, der Schüler nimmt den Lehrer beiseite und sagt, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und da reagiert Jesus sehr ablehnend. Er sagt, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Im Grunde genommen sagt der Petrus, das, was du jetzt hier sagst, deine Vorstellung, das ist nicht der Heilsplan Gottes. Es geht nicht darum, dass ich auf ein Podest erhoben werde, dass ich der Sieger bin und alle mir zujubeln. Es geht nicht nur um diese Welt, um dieses Leben. Es geht um mehr. Das, was du vorhast, ist nicht von Gott. Es ist ja der Plan des Satans.
Und er lehnt es ab, er setzt eine Grenze und sagt zu Petrus, nein, diesen Weg gehe ich nicht. Und da sehen wir schon, dass eigentlich die Kluft, ne, so im Verlaufe der Geschichte der Freundschaft von Petrus und Jesus immer größer wird. Der Graben wird immer größer. Die Vorstellungen, wie der Heilsplan Gottes, das Errichten des Reiches Gottes aussieht, der ist immer mehr auseinandergedriftet. Und darum glaube ich auch, dass der Höhepunkt, also die echte Krise im Sinne eines Wendepunktes, in dieser ambivalenten Beziehung für Jesus gar keine Überraschung war, aber für Petrus wahrscheinlich schon. Und das ist mein zweiter Punkt. Der Vertrauensbruch war für Jesus keine Überraschung, für Petrus schon. Jesus wusste von Anfang an, dass das, was in der Nacht seiner Verurteilung passieren würde, mit allen Jüngern so kommen würde. Und darum hat er es auch angekündigt. Und das lese ich uns auch vor. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Zitat Ende. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus, mal wieder, antwortete und sprach zu ihm, wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich mich doch niemals an dir ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus hat es immer noch nicht kapiert. Er antwortet, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Hier nähern wir uns der großen Krise, dem Wendepunkt in der Beziehung zwischen Petrus und Jesus. Petrus beteuert leidenschaftlich seine Treue, seine Loyalität. Er überschätzt sich. Er denkt, also das, was Jesus kann, das kann ich auch. Ich gehe den Weg mit Jesus bis ans Ende. Ich will ihm nachfolgen. Mich erinnert dieses Versprechen von Jesus ein bisschen auch an das Eheversprechen, dass Ehepaare sich vor dem Traualtar geben. Ich verspreche dich nicht zu verlassen, bis der Tod uns scheidet. Manche Freunde schwören sich Treue durch dick und dünn und vielleicht besiegeln sie es auch mit einem Blutstropfen. Oder es gibt auch so Liebesbekenntnisse. Du bist meine beste Freundin, mit dir kann ich über alles reden. Oder du bist der Freund, der mich bisher begleitet hat und dir möchte ich treu bleiben. Wir sind loyal zueinander. Aber wer weiß, vielleicht hast du auch schon mal so einen Vertrauensbruch in einer Freundschaft oder vielleicht sogar in einer Ehebeziehung erlebt. Oder du bist selbst derjenige oder diejenige, die das Vertrauen gebrochen hat, die das Wort, ihr eigenes oder sein eigenes Wort nicht eingehalten hat. So wie Petrus, denn nach seinem großspurigen Treuegelöbnis kommt der tiefe Fall. Ich lese es uns auch vor. Petrus aber saß draußen im Hof. Es war die Nacht, als Jesus verurteilt worden war, verhaftet worden war und klar war, dass er gekreuzigt werden würde. Er hat sehr viel Hohn und Spott empfangen von den Leuten. Und ich bin mir sicher, es wurde viel schlecht geredet über ihn. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich selbst zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Eben noch die ganz große Liebe versprochen und dann jämmerlich an der Angst vor dem eigenen Leiden und auch an der Sehnsucht nach Anerkennung und Bedeutung gescheitert. Ich bin mir sicher, Petrus hatte Angst, wenn er zugibt, er gehört zu Jesus, dass ihm dasselbe ereilen würde, dass dann die Leute anfangen auch, ihn zu verspotten, vielleicht sogar auch zu verhaften oder zu töten. Petrus hing dann doch sehr an seinem eigenen Leben. Und Petrus ist erschrocken über sich selbst. Es heißt, er habe bitterlich geweint. Vielleicht hast du auch schon so eine tränenreiche Zeit in deinem Leben hinter dir, weil dein Partner dich betrogen oder hintergangen hat. Oder du hast selbst eine Person, die dir eigentlich viel bedeutet, angelogen und jetzt zieht dich dein schlechtes Gewissen in die Tiefe. Du bereust, was du getan hast, aber du weißt auch nicht, wie du das wieder gut machen kannst. Vielleicht hast du in solch einer Beziehungskrise auch schon die Taschen gepackt und bist gegangen. Vielleicht dachtest du oder denkst du, so ein Vertrauensbruch, das kann man nicht wieder heilen, das wird nie wieder so, wie es war. Und ich gebe zu, das ist auch wirklich sehr, sehr schwer. Und es gelingt auch nicht immer. Wenn Vertrauen in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Ehe enttäuscht und verletzt wird, dann ist wirklich guter Rat teuer. Dann ist vielleicht alles zu Ende. Jesus und Petrus überwinden aber diese Krise. Und da kann man sich fragen, wie ist das möglich? Und was können wir vielleicht für unsere Beziehungskrisen daraus lernen? Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Petrus lernt sich selbst und Jesus neu kennen. Ihre Beziehung wird auf ein neues Fundament gestellt. In der Nacht, an dem Morgen, als Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, wird ihm eins ganz deutlich bewusst. Meine Liebe zu Jesus war nicht so tief, wie ich dachte. Zuallererst mal ist Petrus von sich selbst enttäuscht, dass er das, wovon er geglaubt hat, dass er sein Leben geben würde für Jesus, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, dass das de facto nicht so war, dass der Glaube nicht so tief in ihm verwurzelt war. Sein Vertrauen zu Jesus hat den Test nicht bestanden. Und vielleicht hat die Corona-Krise seit dem letzten Jahr dich in eine ähnliche Glaubenskrise, in eine ähnliche Beziehungskrise mit Gott gestürzt. Vielleicht hast du auch gemerkt, durch die vielen neuen äußeren Maßnahmen, Einschränkungen, mit denen niemand so gerechnet hat, mein Glaube an Jesus, mein Glaube an Gott trägt mich nicht in dieser Krise. Mein Vertrauen in Gott ist gar nicht so tief, wie ich dachte. Und dann ist man enttäuscht von sich, von Gott. Wo bist du denn? Wo kann ich mich jetzt festhalten? Vielleicht hast du es aber auch in Bezug auf einen Freund, eine Freundin oder den Ehepartner, die Ehepartnerin gemerkt. Wir waren ja viel mehr auf uns selbst, in unsere eigenen vier Wände zurückgeworfen. Vielleicht sind alte, ungesunde Verhaltensmuster wieder aufgebrochen, von denen ihr geglaubt habt, ihr hättet sie überwunden. In einer Krise kommt eigentlich immer etwas zum Vorschein an die Oberfläche, was in der Tiefe schon immer oder immer noch unterschwellig da war. Und das Schwierige ist, wenn wir dann niemanden haben, mit dem wir darüber reden können, dann geben wir meistens sehr schnell auf, wir ergreifen die Flucht, wir trennen uns, wir lassen uns scheiden, wir machen zu, wir isolieren uns, wir ziehen uns zurück. Aber keiner dieser Wege rettet eine Beziehung. Es gibt eigentlich nur einen Weg und den können wir von Petrus und von Jesus lernen. Petrus ist nämlich bereit, im Gespräch zu bleiben und Selbsterkenntnis zuzulassen. In der Nacht fliehen alle von Jesus. Sie verleugnen ihre Zugehörigkeit zu Jesus, aber sie kommen zurück und vor allen Dingen schaffen sie es zurückzukommen, weil Jesus zu ihnen zurückkommt. Jesus tut den ersten Schritt auf Petrus zu, auf die Jünger zu. Er zeigt ihnen, ich bin auferstanden. Ich habe den Tod überwunden. Und das Interessante ist, dass in der Nacht, als Petrus Jesus verleugnet und sagt, ich kenne diesen Mann nicht, ich gehöre nicht zu ihm, in der Nacht ist dieser Mann für Petrus gestorben, beziehungsweise in der Nacht darauf. Der eine bricht sein Treuegelöbnis und der andere erfüllt es. Und Petrus ist bereit, das zuzulassen, diese Selbsterkenntnis, diese Enttäuschung über sich selbst und auch die Enttäuschung darüber, dass seine Idealvorstellung von Jesus, von dem Heilsplan Gottes, nicht übereingestimmt hat mit der Vorstellung Gottes, wie er seinen Plan ausführen will. Und neben dieser Selbsterkenntnis Ich bin es wirklich nicht wert. Eigentlich ist es ja dieselbe Erkenntnis wie ganz am Anfang der Beziehung. Wir erinnern uns an den ersten Fischfang, wo Petrus sagt, geh weg von mir, ich bin es nicht wert, ich bin ein Sünder. Aber jetzt erkennt Petrus, ich bin es wirklich nicht wert. Aller Egoismus, alle Arroganz, alle Selbstüberschätzung ist wirklich zerbrochen. Und er erkennt, ich bin es nicht wert, dass ich dein Jünger bin, dass ich in die Nachfolge berufen werde. Ich bin den Auftrag nicht wert. Deshalb war es auch so wichtig, dass Jesus auf die Antwort, auf die drei Fragen, auch immer wieder seinen Auftrag wiederholt, den er auch schon ganz am Anfang zu Petrus gesagt hat. Jesus, bleib diesem Auftrag treu. Du sollst für mich Menschen fischen. Du sollst dich um die Lämmer, um die Schafe kümmern, wie ein guter Hirte. So wie ich es getan habe, sollst du es tun. Und die Erkenntnis von Petrus ist, ich bin es wirklich nicht wert. Ich habe das Vertrauen, das Jesus in mich hatte von Anfang an. Und was er immer noch in mich hat, das habe ich missbraucht. Ich habe ihn enttäuscht, ich habe ihn belogen und betrogen. Aber, und das ist jetzt die wichtige neue Erkenntnis, die neue geistliche oder theologische Erkenntnis, Petrus erkennt nämlich noch was anderes, etwas ganz Kleines und Unscheinbares, aber sehr, sehr Kostbares auf der Tiefe seiner Seele. Er erkennt, ich liebe Jesus, trotz aller meiner Schuld, trotz allen meines Versagens. In der Tiefe meines Herzens erkenne ich, ich brauche ihn. Ich brauche dich, Jesus, und ich liebe dich, auch wenn meine Liebe sehr zerbrechlich ist, sehr fragil. Aber in der Tiefe meines Herzens glaube ich, dass du der Sohn Gottes bist. Ich brauche dich. Und auf dem Hintergrund dieser Erkenntnis bekommen die Fragen von Jesus und die Antworten von Petrus nochmal eine viel tiefere Bedeutung. Es ist wahr, was Petrus hier sagt, wenn er dreimal antwortet, du weißt, dass ich dich wirklich lieb habe. Und wenn Ehepaare oder auch Freunde das erkennen würden, was da auf der Tiefe ihrer Beziehung schlummert, diese echte Liebe zueinander, dann würden viele Ehepaare so eine Krise auch durchstehen. Meistens merken sie das erst hinterher, wenn sie dann einen neuen Partner oder eine neue Partnerin haben und merken, dass der alte Partner im Grunde immer noch präsent ist, dass man ihn nicht wirklich loslassen kann. Ist nicht immer so. Es gibt auch Trennungen, die durchaus berechtigt sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, was können wir von Petrus lernen? Wir können lernen, im Gespräch zu bleiben und Selbsterkenntnis zuzulassen. Beziehungskrisen sind normal und sie sind eine Chance, erwachsen zu werden. Das ist auch etwas, was wir lernen können aus dieser Beziehung zwischen Jesus und Petrus. Und zum Erwachsenwerden gehört Enttäuschtsein dazu, Enttäuschung gehört dazu. Kinder, die erwachsen werden, die gehen auch durch Enttäuschungen. Das heißt, diese Idealvorstellungen, die man als Kind hat, zum Beispiel von den Eltern, die werden nach und nach abgebaut. Und das ist wichtig zu erkennen, wir Menschen sind unvollkommen, wir sind schuldig oder wir sind Sünder, wir machen Fehler, wir haben Ecken und Kanten. Zum Erwachsenwerden, auch zum Erwachsenwerden und zum Reifwerden einer Beziehung gehören Enttäuschungen dazu. Enttäuschungen sind heilsam, weil sie diese Idealvorstellung, die wir haben vom Partner oder von der Partnerin, vom Freund, von der Freundin, aufbrechen. Und wir entdecken den wahren Menschen. Und ja, das tut weh. Das tut weh zu erkennen, der andere ist nicht so, wie ich immer dachte. Oder ich bin nicht so, wie ich immer dachte. Auch die Enttäuschung über uns selbst. Aber wisst ihr, das ist die Chance, dass aus Verliebtheit Liebe werden kann und dass aus hitziger Leidenschaft beständige, echte Hingabe werden kann. Ehepaare oder Freundschaften, die solch eine Krise überstehen, die wieder aufeinander zugehen, einander vergeben können und die voneinander wissen, wer sie wirklich sind mit dieser enttäuschten Vorstellung, die wissen, woran sie sind und die wissen ab dem Zeitpunkt auch, worauf sie sich wirklich verlassen können. Beziehungskrisen sind die Chance, dass aus Verliebtheit, Liebe und aus hitziger Leidenschaft, und das sehen wir bei Petrus, echte, hundertprozentige Hingabe werden kann. Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes den Eingangsspruch gehört: So sehr hat Gott die Welt, alle Menschen, also auch dich. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er bereit war, sich in Jesus Christus auf vollkommene Art und Weise zu offenbaren und dass er bereit war, in den Tod zu gehen, um den Schuldschein, der gegen dich dasteht, um diesen Schuldschein zu bezahlen. In Jesus Christus, in dem Opfer am Kreuz, ist Gott bereit, diese Wiedergutmachung anzunehmen und sich mit dir zu versöhnen. Für manche ist diese Botschaft die überholteste und altmodischste Botschaft überhaupt, wo die Leute sagen, das braucht heute kein Mensch mehr zu holen. Die Kirche ist überaltet mit dieser Botschaft, das brauchen wir nicht mehr, die hat keinen Sinn, keinen Wert mehr. Aber ich glaube, diese Botschaft ist immer noch die beste Botschaft der Welt. Amen.